Ausschnitt über ein Thema Okkultismus. Lukas 6, Vers 37b. Lasset los und ihr werdet losgelassen werden. Hier nach der Elberfelder Übersetzung. Es ist die Frage jedes Einzelnen, ob er bereit ist, loslassen zu wollen. Wir unterscheiden hier vornehmlich beide Einflüsse hinsichtlich der Entscheidung, wobei Gottes mächtiges Wirken einerseits und die Bereitschaft des Menschen andererseits jemand zum Heile führt. Nicht derjenige wird errettet, der nicht will, wohl aber ist der Wille Gottes bekundet, dass Gott nicht will, dass irgendjemandes verloren gehe. Damit wird offenbar, dass von der Seite Gottes her alle Menschen in Jesus Christus Rettung haben. Das Werk von Golgatha ist so allumfassend und gewaltig, dass es für die Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit ausreicht. Wer da will, der komme und nehme. Freie Willensentscheidung des Menschen. Wir können nicht sagen, weil geschrieben steht, der das Wollen und Vollbringen wirkt. Deshalb hätte Gott allein die Verantwortung, ob Menschen errettet oder verloren. Hinsichtlich der Seite Gottes ist es klar, dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren gehen soll. Aber nur der kommt, wird empfangen. Wir danken dem Herrn, dass hier in diesem Vers von Lukas 6, Vers 37 dieser freie Willensentscheid des Menschen angesprochen ist. Lasset los. Lasset die Sünde los und ihr werdet von der Sünde losgelassen werden. Eine gewaltige Angelegenheit. Ja, wir können dieses Wort geradezu für uns persönlich nehmen. Lassen wir die Sünde los, so wird Satan, insofern wir Sünde loslassen, keine Macht über uns haben. Ich glaube, dass wir dem Feind nur so viel Rechte einräumen, wie wir nicht loslassen. Jedes Loslösen wird also nur so gesehen werden müssen, dass es im Namen Jesus Christus geschieht. So sagt auch Gottes Wort, dass in keinem anderen Namen Heil ist, nicht etwa, indem wir errettet werden können, nein, müssen. So lesen wir es dort. Wir müssen in diesem Namen allein Errettung finden, wenn wir dem ewigen Gericht entgehen wollen. Und so ist es auch in den Dingen des Okkultismus. Es ist in keinem Namen Befreiung, außer im Namen Jesu. Und das ist ganz wunderbar herrlich. Aber nicht in einer vom Menschen bestimmten Regel, nicht in einem Erkenntniszweig menschlichen Dafürhaltens, sondern in der von Gott bestimmten Ordnung. Wir wissen, was im Namen Jesus für gewaltigen Befreiungen stattgefunden haben. Allein im Dienst an den Gebundenen hier. Die Ewigkeit wird das einmal offenbaren. Und wir danken dem Herrn, dass er uns gerade diesen Dienst gegeben hat. Und wie ist es nun? Können wir eigentlich aus den Worten der Heiligen Schrift Hoffnung, Treue oder Glauben oder Gehorsam über die Exegese ableiten, wie nun der Dienst an den Gebundenen zu erfolgen habe? Ich glaube, nein. Gott hat aber ganz bestimmte Mitteilungen in seinem Worte hinterlassen, die sich speziell auf den Umgang mit Gebundenen beziehen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir das geschriebene Wort Gottes höher achten als menschliche Auslegung. Wir halten dafür, dass solches schon Ordnung Gottes ist. Wir wollen deshalb in diesem Zusammenhang ein Wort Gottes aus dem Markus-Evangelium Kapitel 9 lesen. Markus Kapitel 9 von Vers 38 bis Vers 39. Johannes aber antwortete ihm, nämlich dem Herrn, und sprach: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehret ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald übel von mir zu reden vermögen wird. Bis hierher. Johannes kommt und ist entsetzt, dass außer den 12 Jüngern auch noch andere in diesem Dienst Gottes stehen, Finsternismächte hinauszugebieten. Der Herr greift sofort biblisch ein und stellt sich vor diesen Bruder, der nun durch Johannes abgewehrt wurde. Wie oft sind wir als Kinder Gottes bei vermeintlich gutem Dafürhalten ein Hindernis im Reiche Gottes, im Reich des Herrn? Wenn wir es gut meinen, und mit allen menschlichen Meinungen nicht am Wort Gottes bleiben. Dieser vollmächtige Jünger von Markus 9, Vers 38, tat diesen Dienst an anderen. Aber ich habe diesen Abschnitt nicht deshalb vorgelesen, sondern wegen des Ausdrucks in Vers 39, dass niemand ist, der ein Wunderwerk in meinem Namen tun wird, um anschließend übel von Jesus reden wird. Wir wollen in diesem Zusammenhang das nächste Wort Gottes lesen in 1. Korinther, Kapitel 12, 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 28. Beachten wir hier bitte die von Gott bestimmte Ordnung. Und jetzt kommen wir auf den gewissen Punkt, dass dieser Dienst an den Gebundenen ein charismatischer ist und nicht ein persönlicher. Wir wollen jetzt die Frage aufwerfen: Ist der Dienst an den Gebundenen ein allgemeiner oder ein charismatischer? Nun, wir wollen sehen, was Gottes Wort sagt. Wir wissen, dass die Gnadengaben Gottes gegeben worden sind, um die Gemeinde Jesu zu fördern und zu erhalten, sie ins wachstümliche Leben hineinzubringen um zu diesem Christus, der das Haupt ist, nun auch die Glieder hinanreihen zu lassen, und zwar in der von Gott bestimmten Weisung, nämlich, dass jeder eine Gnadengabe hat. Hochinteressant, Lehre des Neuen Testaments. Wir wollen uns aber erst mit diesem Vers 28 unterhalten, und da lesen wir, und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte. Und so geht's weiter. Wir haben also die Aufzählung der vier erst wichtigsten Punkte innerhalb der Gemeinde Jesu, damit die Gemeinde des Herrn stehen und funktionell leben und existieren kann. Das erste, was genannt ward, waren die Apostel. Wir könnten zur Frage kommen, gibt es heute noch Apostel? Ich persönlich bin dazu angetan, mich auf ein bestimmtes Wort im Neuen Testament zu berufen, wo Paulus sagt, dass er der Letzte der Apostel sich nennt. Warum nennt sich Paulus gerade der Letzte der Apostel? Wir wissen, dass die Apostel ein ganz bestimmtes Privileg hatten. Und zwar mussten sie den Herrn gesehen haben. Das sagt Paulus. So ist er auch ihm noch gleichzeitig als unzeitliche Geburt, ihm, dem Unwerten aller Apostel, noch erschienen. Wir kennen die Begegnung, wo Jesus ihm erschienen ist. Und daraus möchte ich folgern, dass es heute keine Berechtigung mehr zum Apostelamt gibt. Wohl werden die Dienste eines Apostels noch da sein, aber nicht der Apostel in Person. Weil der Apostel in die Anfangszeit der Gemeinde Jesu hineingehörte. So lesen wir es auch, aufgebaut auf die Grundlagen der Apostel. Was war da aufgebaut? Die ganze Lehre des Neuen Testaments, das Evangelium allgemein. Also haben wir heute, nachdem diese Gemeinde längst aufgebaut ist, dieses geistliche Haus auf diesen Fundamenten der Apostel, nicht mehr diese Fundierungsarbeiten, sondern die Dacharbeiten, die Dachdeckerarbeiten und den Innenausbau. Und deshalb haben wir heute nicht mehr die Apostel funktionell in der Gemeinde Jesus tätig anzuerkennen, und zwar ganz vom Wort Gottes her. Das zweite, was nun in dieser Schriftstelle genannt wird, sind die Propheten. Wie sieht's nun mit den Propheten aus? Gott hat Propheten gegeben, haben wir gelesen. Aber ich darf auch hier die Frage stellen, gibt's heute noch Propheten? Ich möchte sagen, es kann sie noch geben, aber ich glaube es kaum. Gott wird den prophetischen Blick, die prophetische Erkenntnis und vielleicht einen prophetischen Geist geben, um das Wort der Prophetie und der Weissagung recht zu verstehen und zu vermitteln. Aber wie sieht's nun mit Propheten aus? Denken wir an Hebräer 1, Vers 1, wo Gottes Wort sagt, nachdem Gott ehemals auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, bitte, eine Angelegenheit der Väter, wie geht's weiter, so hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Wir haben also heute das Reden des Sohnes Gottes. Und das Reden des Sohnes Gottes vernehmen wir insbesondere in den Kapiteln der Sendschreiben, Offenbarung Kapitel 2 und 3 vornehmlich, in dem Gottes Wort sagt, höre, was der Geist, das ist das Reden des Sohnes, den Gemeinden sagt, also der Wille des lebendigen Gottes neutestamentlich, kommt nun durch die Offenbarung seines Willens in den Gemeinden insbesondere zum Ausdruck, weil Gott in die Gemeinde jene Geistes- oder Gottesgaben hineingelegt hat. Es sind Gnadengaben, und wir wissen auch, dass bei Gott diese Gaben unbereubar sind. Bei Gott gibt's kein Bereuen dessen, was er gegeben hat. Und Gott wird solch eine Gabe auch nicht in Fülle geben, sondern bei der Wiedergeburt vollzieht sich jener geistliche Akt dessen von neuem Geborens werden, und zwar durch den Heiligen Geist. Es ist Frucht des Heiligen Geistes in uns als Samenkorn, 1. Petrus 1, Vers 23. Und so wird auch dieses Charismatische, diese Gnadengaben als winzig, feines, kleines Fünklein in jedes einzelne versiegelte Gotteskind hineingelegt sein. Ich glaube nicht, dass von der göttlichen Neuschöpfung ein großes Charisma mitgegeben wird. So lesen wir es auch im Brief an Timotheus, wo Paulus sagt, dass Timotheus die Gnadengabe anfachen soll, die ihm gegeben worden ist. Das heißt also, von Gott her ist ihm dieser Funke gegeben, und das ist die göttliche Seite, und hinzu kommt diese Bereitschaft der menschlichen Seite, nämlich, dass wir sie anfachen müssen. Wenn wir heute durch die örtlichen Gemeinden gehen würden, würden uns ein Herz nehmen, um von Bank zu gehen, Bruder und Schwester zu fragen, na Bruder, sag mal, was hat Gott dir für eine Gnadengabe gegeben? Was meint ihr wohl, was wir da hätten erleben können? Diese Gesichter, die einen wie vom Mond kommend, die einer in die Ferne starrend, so sieht's heute in der Gemeinde Jesu aus. Bis auf einen kümmerlichen Rest zusammengeschmolzen, macht man sich Gedanken oder ist gehorsam hier diesem Wort. Was soll das heißen? Gott will, dass bei jedem einzelnen Gotteskind die von Gott her bestimmten Gnadengaben angefacht werden, damit überhaupt ein echter Gottesdienst in den örtlichen Gemeinden möglich ist. Wenn das nicht geschieht, ist Unordnung im Vordergrund. Wir kommen zum dritten. Das sind die Lehrer. Drittens Lehrer, steht geschrieben. Weil nun die ersten beiden in der heutigen Zeit nicht mehr funktionell sind, tritt nun dieser an dritter Stelle benannte, der Lehrer, an die erste Stelle in der heutigen Zeit. Der durch das Wort Gottes andere lehrenmäßig belehrt, nimmt die erste Stelle ein. Wir lesen das hier. So kommen wir zum vierten, sodann, und das trifft jetzt genau auf die Bibelstelle von Markus 9, Vers 39, sodann Wunderkräfte. Oh, wenn wir diese Markus 9 Stelle nicht hätten, würden wir wahrscheinlich nicht wissen, was mit diesen Wunderwerken, mit diesen Wunderkräften gemeint wäre. Wir erkennen daraus erstens, dass es der Dienst an den Gebundenen ist, oder an den Belasteten, oder an den Besessenen. Hat jeder von Gott her dieses Charisma, gebietend Dämonen hinauszujagen? Ich sage nein. Wenn du meinst, dass du jede Gnadengabe hättest, dann lies sorgfältig das Neue Testament. Der Herr wird dir es aufschließen, dass dem nicht so ist. Wir möchten uns hier nicht distanzieren, oder wir möchten uns nicht gleich machen mit gewissen extremistischen Auslegungskreisen, die auf dem Gebiet der Jesus-Nachfolge im seelischen Gott dienen und erleben. Der Herr hat wiederholt im Neuen Testament ausgerufen und ausrufen lassen, dass wir nüchtern sein sollen in allem. Wir lehnen uns gegen jede Form des Mystizismus auf, weil solches nicht nach Gottes Gedanken ist. Und es ist dann nicht verwunderlich, wenn wir nicht mehr nüchtern sind, dass unnüchterne Gottesdienste die Folge davon sind. Dass dann lauter solcher seelischer Unsinn geredet wird. Der Jesus möchte uns wieder zu wahrhaften Jüngern zurückführen, und zwar ausgegangen vom Geist der Urgemeinde, wie wir es hier in diesen Briefen belesen haben. Wir wissen, dass Gott einem jeden eine Gnadengabe gegeben hat. Gottes Wort sagt so. Du kannst anderer Meinung sein. Aber Gottes Wort sagt, Gott hat jedem eine gegeben. Ich glaube, dass sich dieses eine auf das Mindestmaß von einer beziehen. Gott will damit sagen, dass niemand ist, der keinen Auftrag, der keine Gabe von Gott her hätte. So lesen wir im gleichen Kapitel von 1. Korinther Kapitel 12 in Vers 10, einem anderen aber Wunderwirkungen. Das ist so wunderbar, dass nicht alle die gleichen Gaben haben. Und ich glaube, die wenigsten haben überhaupt die Gaben der Wunderwerke oder der Wunderwirkungen oder der Wunderkräfte, wie sie im Neuen Testament genannt werden. Das ist der Dienst, wenn wir im Namen Jesu die Mächte der Finsternis ansprechen. Interessant ist, dass das Neue Testament nicht ein einziges Beispiel dafür hat, dass jemand aus einer dämonischen Bindung sich selbst hätte herausbeten können. Das gibt's nicht, das ist Unsinn. Ich weiß, dass es im Namen Jesu auch ganz bestimmte Dinge sich lösen lassen von solchen, die nicht charismatisch vom Herrn her dazu berufen sind. Das mag sogar bis zu einer gewissen Linie auch im eigenen Leben zutreffen, aber es ist nicht biblisch. Als der Herr Jesus die Jünger aussandte, wie sandte er sie aus? Zu zwei und zwei. Warum denn? Wären die Jünger nicht fähig gewesen? Wäre Petrus nicht fähig gewesen, einer unerretteten Welt selbst von Jesus zu sagen? Ganz gewiss. Ganz gewiss. Und die anderen Jünger ganz gewiss auch. Aber warum sandte er sie zu zwei und zwei aus? Bitte betrachten wir hier, dass sich's ausschließlich zweckgebunden mit den vorangegangenen Bevollmächtigungen sich verbunden erzeigt, indem der Herr seinen Jüngern Macht gegeben hat über unreine Geister. Und ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, dass ich diesen Dienst, weil der Herr mich seit Jahren hineingerufen hat, nicht allein tue. Wir tun es durchweg mit Brüdern. Oft sind bei seelsorgerlichen Diensten an Schwestern auch die Seelsorgerinnen, die Schwestern dabei. Bei schweren Sachen allerdings tun's oft 5, 6 Brüder zusammen. Wir möchten der Finsternis keinen Millimeter Raum schenken, und aufgrund unserer Erfahrungen mit der Finsternis möchten wir warnen. Und ich möchte auch hier ganz klar sagen, dass der Herr Jesus diesen Jüngern nicht diese charismatische Gabe, nämlich diese Vollmacht über unreine Geister gegeben hat, indem er gesagt hat, das ist für euch, wenn ihr euch mal verunreinigt habt, nicht wahr? Da könnt ihr im Namen Jesu euch wieder reinigen. Vollkommen verkehrt. Dieser Dienst war ausschließlich gegeben, um anderen, um den Nächsten zu dienen,
so wie die ganze Sendung Jesu, ein Dienst nicht für sich selbst. Unser Herr kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Der Dienst an den Gebundenen, übrigens, aller charismatischer Dienst ist ein Dienst am Nächsten, niemals ein Dienst an sich selbst. Das wäre furchtbar in der Gemeinde Jesu, wenn die charismatischen Gaben für sich selbst benutzt würden, wo jener Egoismus in uns Menschen schon ohne dies so unendlich groß ist. Es kam eine Schwester in Christo vor Jahren zu mir. Sie klagte, sie müsse irgendwie etwas haben, in ihrem Glaubensleben würde es nicht stimmen. Wir hören ja diese Dinge ja nun mal bald alltäglich und wir erleben ja auch fast täglich, wie Menschen frei werden aus diesen Bindungen. Diese Schwester hat Jahrzehnte gekämpft. Sie hat täglich mehrmals Gottes Wort gelesen und führte eigentlich ein Heiligungsleben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, wie man sich's eigentlich nur wünschen darf. Aber eins stand fest, und es wurde sofort offenbar, dass hier starke dämonische Bindungen vorlagen. Sollte ich nun zu dieser Schwester sagen, weißt du hast ja Gottes Wort. Nimm dir doch Gottes Wort zu eigen. Das langt doch. Wir haben doch Jesus. Wir haben doch diesen wunderbaren Namen Jesus. Aber wisst ihr, Geschwister, ich glaube, wir haben auch keine rechte Ahnung von der Macht Satans. Sie hatte ein recht gutes Leben in der Gemeinschaft mit Jesus geführt, bis sie eines Tages eine Zeitschrift in die Hand bekam über Gräuelsünden. Hierbei kam ihr zum Bewusstsein, dass sie sich mit spiritistischen Dingen verunreinigt hatte. Es ging vornehmlich um das gefährliche Tischrücken. In ihrer Jugendzeit, all die Jahre als Gotteskind, hat sie nichts gemerkt. Sie wurde weder angefochten bei Bibellesen, noch im Gebet, noch bei Verkündigungen, bis sie eines Tages eine Zeitung in die Hände bekam über jene Aufzeichnung der Gefährlichkeit des Okkultismus. Aufgrund dessen tat sie Buße vor dem Herrn. Und in diesem Augenblick, als sie Buße tat, wurde sie erstmals angefochten. Und zwar so hart von der Finsternis, dass sie sich nur noch durch anhaltendes Gebieten im Namen Jesu zu wehren glaubte. Sie sprach sich selbst los durch Lossagegebete, durch ganze Jahre hindurch, aber die Finsternis nahm nicht ab. Ist im Namen Jesu keine Kraft? Doch, wir sehen hier wieder ganz deutlich, dass der Einzelne, wenn er charismatisch nicht ausgerichtet ist, von Gott her beschenkt, keine Vollmacht hat. Ich möchte jetzt hier die Frage stellen, wenn wir nicht in Vollmacht stehen, werden wir dann dem Feind gebieten können? Im Leben dieser Schwester vollzog sich nach dem Gebieten Folgendes, dass die Finsternis elementar aufbrach. Gewiss, wir wissen, dass in einigen Fällen Linderung eintritt, wenn im Namen Jesu geboten wird. Aber wir haben es in vielen, vielen Fällen und wir
Lehrens nicht, dass man selbst diesen Dienst tut, weil es ein charismatischer Dienst tut, ist am Nächsten, am Anderen. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir einen Blick dafür bekommen. Es schließt Einzelfälle nicht aus, weil Gott größer ist, weil Gott barmherziger ist, weil Gott gnädiger ist, als wir es verdient haben. Und das lässt aber längst nicht jene übrigen Mitteilungen des Wortes Gottes für ungültig erscheinen. Wir haben noch kein im Worte Gottes finden können, dass wir uns aus diesen dämonischen Bindungen selbst herauslösen könnten. Gottes Wort redet nicht in dieser Art. Es ist nicht die Sprache unseres Hirten. Wir kennen doch die Worte der Heiligen Schrift. Sie lehrt solches nicht. Und diese Schwester steht nun vor uns. Und es ist sehr bezeichnend, dass sie nach einem einmaligen Dienst in der Seelsorge sofort frei war. Wir sehen also, dass der Name Jesu Garantie ist für jedweden Sieg, allerdings in der von Gott bestimmten Ordnung. Und um diese Dinge geht es, dass wir nicht in Eigenmächtigkeit eigener Gedanken oder gar in Selbstsicherheit dem Teufel gebieten könnten. Der achtet ohne dies nicht drauf, denn er hat ja ganz bestimmte Rechte, die ihm durch die Vertragswerke mit der Finsternis eingeräumt worden sind, und die gilt es im Namen Jesu zu lösen. Wir stellen das oft in der Seelsorge dergestalt hin, dass wir sagen, dass der Belastete jetzt ähnlich, ich möchte hier wiederholen, es ist nur ein Bild, es ist eine bildliche Beschreibung, der Belastete tritt also als der Kläger ähnlich wie in einem Gerichtsprozess auf und klagt nun auf Herausgabe dieses Vertragswerkes. Wir wissen, dass der Beklagte in diesem Fall Satan ist. Sowohl Kläger als Beklagter sind Partei und haben nur begrenzte Zeugenrechte. Wir benutzen unseren Herrn Jesus Christus als den Rechtsanwalt unserer Seelen, und wenn wir an dieses Mitteilungswort in Matthäus 18, Vers 18 erinnert werden, dass wir das, was hier auf Erden gebunden und gelöst wird, auch im Himmel gebunden und gelöst sein wird. Und dann lesen wir zwei Verse davor, wo es heißt, dass durch zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Und deshalb sind jene Seelsorger nicht mehr als Zeugen dieses Geschehnisses, denn zwei oder drei. Und deshalb die Aussendung der Jünger von mindestens zwei Zeugen, die auch übrigens im Alten Testament als vollgültig vor dem Herrn angeschaut wurden. Bei einer strafbaren Handlung vor dem Priester mussten mindestens zwei oder drei Zeugen da sein. Wir haben diese Zeugenschaft bei allen wichtigen Mitteilungen des Wortes Gottes, so erinnert uns in Johannes bei der Kreuzigung Jesu die Heilige Schrift daran, dass selbst Johannes sich auf die Zeugenschaft beruht und sagt, wer es gesehen hat, kann es bezeugen, und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Wir werden aber auch an anderen Stellen, so unter anderem im Hebräerbrief, daran erinnert, da wir nun so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns hinzunahen zum Thron der Gnade. Hier wird wieder auf die Zeugenschaft der Jünger Jesu hingewiesen, aber all diese Zeugen sind mangelhafte Zeugen. Deshalb wird allein von der herrlichen Person unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus geredet, dass er der treue Zeuge ist. Wir wissen, bei ihm allein ist Treue
und Wahrheit und Gehorsam, und wir wissen, dass er gehorsam ward für uns bis ans Kreuz. Und das ist ja der Sieg, der letztlich all das überwunden hat, auch diese Mächte der Bosheit, diese Mächte der Finsternis in den himmlischen Örtern, die heute noch in diesem Luftraum nach Epheser 2 sich dort aufhalten. Und wir wissen, dass heute ein ungeheuerliches Hinzunehmen, eine Zunahme an Finsternismächten hier auf dieser Erde besteht, so dass dies ein vorauslaufendes Zeichen kommender Geschehnisse, nämlich der baldigen Wiederkunft Jesu bedeutet. Der Herr macht durch das Herabdrücken dieser Finsternismächte den Lufthimmel frei für seine Erscheinung. Wir freuen uns darüber und sollten uns aber nicht verwundern lassen, wie es uns in dem letzten Jahr so häufig begegnet ist, dass selbst Kleinkinder von diesen Dämonen angefallen werden in einer Weise, wie wir es kaum zu schildern wiedergeben möchten. Wir haben in der Seelsorge eine ganze Kette von Fällen, bei denen uns bekannt ist, dass Kinder Gottes, nachdem sie im Namen Jesu geboten haben, in Finsternisverstrickungen geraten sind. Wir möchten uns nicht dafür halten, etwa das letzte Wissen in diesen Dingen zu besitzen. Aber der Herr zeigt uns immer wieder aufs Neue, wie wir letztlich doch durch die charismatischen Gaben, durch dieses echte Charisma gefordert sind, in vorderster Stellung gegen die Mächte der Bosheit Kampf zu führen, was wir auch in Epheser 6 klar zum Ausdruck gebracht finden, indem der uns auferlegte Kampf gar nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder diese Mächte der Bosheit.